Talk, der Profi-Podcast für Menschen mit und ohne Hund von und mit Vera Schmitz und Carola Schulze.
Hallo, guten Abend, meine liebe Vera.
Hallo, schönen guten Abend, Carola, und einen wunderschönen guten Abend, Herr Schrader.
Hallo, guten Abend.
Da sind wir wieder.
Ja, zum zweiten Mal ist der Herr Schrader bei uns zu Besuch. Der tolle Tierarzt, der so viele wunderbare, ganzheitliche Ansätze hat. Und wir beide waren beim letzten Mal schon sehr geflasht von dem letzten Gespräch. Und Herr Schrader hat sich bereit erklärt, mit uns noch einen Podcast zu machen. Und vielleicht sogar noch einen dritten, weil es ist alles so viel.
Ja, es gibt viele Dinge,
die und so man interessant, ja, also
loswerden will.
Ja. Also das, hat uns beim letzten Mal schon sehr, sehr viel spannende Erkenntnisse gebracht. Und ja, wir freuen uns auf das heutige Gespräch und was wir da noch alles hören werden.
Okay, vielen Dank für die Einladung, sage ich nur.
Aber immer gerne doch. Ich würde Ihnen auch gar nicht so gerne die Redezeit stehlen, weil heute bin ich ein sehr aufmerksamer Zuhörer, wie auch schon beim letzten Mal, und überlasse Ihnen lieber die Worte, Herr Schrader. Sie hatten ja beim letzten Mal noch mal mit einem Thema starten wollen.
Das war die Anwendung von Chlordioxid in meinem eigenen Hause, bei meinem eigenen
Hund.
So
ist es. Genau.
Genau. Ja. Dieser Hund war uns sehr ans Herz gewachsen, der Hund meiner Frau, war 12 Jahre alt und war abgesehen von seiner Besonderheit in seinem Charakter uns so eine Art Kind, was uns unglaublich verbunden hat, also bis noch heute. Der wurde mit 12 Jahren sehr, sehr krank, und zwar ganz plötzlich. Und der kriegte plötzlich Zustände, die, wo ich sagen kann, das geht schief. Mit 12 Jahren hat man immer Angst, dass da irgendwas kommt, was man nicht beherrschen kann. Auch Tierärzte haben Angst, wie man ja weiß. Also die haben dann, was machen Tierärzte? Nehmen Blut ab. Die Entzündungswerte, die Leukozytenwerte gingen durch die Decke, und der, da haben wir ein Röntgenbild gemacht, und oha, der hat eine Verschattung im Oberbauch. Was machen wir da? Also es gibt ja zwei Möglichkeiten. Krebs oder nicht oder was? Wie? Was war das? Und dann haben wir gesagt, ja gut, die Familie verabschiedet sich schon von dem so ungefähr. Und dann habe ich den Hund aufgemacht in der Narkose. Und habe festgestellt, der hatte keinen Krebs, sondern der hatte einen Abszess neben der Bauchspeicheldrüse. Der war ungefähr faustgroß. Also eine Entzündung, die man nicht beseitigen konnte chirurgisch. Und dachte ich so, Leute, wenn das jetzt stimmt, was wir unserem Kunden sagen, dann will ich wissen, ob wir, was das mal meinem eigenen Hund, ob das funktioniert. Ich habe ihn wieder zugenäht, habe ihn dann gezwungen, morgens, mittags und abends die Lösung zu geben. Und zwar 2 Tropfen von der Lösung A, 2 Tropfen von der Lösung B, 1 Minute warten, auf 10 Zentimeter aufgezogen. Das wollte der nicht. Da habe ich dem also gesagt, du frisst das jetzt oder schluckst das erst runter, oder ich. Ne? Wissen ja, kennen ja also die Drohgebärden von Männern. Der wollte das nicht. Der hat auch zwischendurch sich erbrochen, ist klar. Der hatte dann Magensäure, das haben wir da geändert. Wir haben also dem morgens, mittags und abends diese 2+2 Tropfen Lösung eingegeben. Nach einer Woche war der Hund wieder normal in seinem Verhalten. Und nach einer weiteren Woche waren die Blutwerte wieder normal. Und das ist natürlich ein besonderes Erlebnis. Und das prägt. Glauben Sie das? Da lassen wir, wir lassen dieses Chlordioxid nie wieder los.
Das kann man ja auch nicht, ne? Also ich meine,
so
was Tolles gibt dann.
Der hat noch 2,5 Jahre gelebt.
Und
ist bei uns hier über, schwebt über uns allen ein ganz süßes Wesen. Ja, wie das so ist. Also ich will damit sagen, die eigenen Erlebnisse und die wissenschaftlichen Darstellungen auch von Andreas Kalker, und es ist ganz klar, es ist eine Sensation, es ist tatsächlich das Universalheilmittel. Wer es nicht glauben will, der glaubt es eben nicht, der lässt das eben sein. Aber wenn man in Not ist und dann das macht und man erkennt, dass das wirklich hilfreich ist, dann wird man sehr schnell anders denken. Gut, man kann niemanden zwingen dazu, vor allen Dingen, weil ja auch der Gegenwind immer noch da ist. Es gibt immer so blöde Typen, die dann dagegen Quatsch erzählen, was wissenschaftlich überhaupt nicht haltbar ist.
Faktenchecker.
Völliger Unsinn und dummes Zeug. Also Leute, die wirklich, also, warum ich sage, Dummheit ist es ehrlich nicht. Das ist aber so, es ist gekaufte Verleumdung, wenn man so will. Nicht? Die wollen nicht, dass das sich verbreitet. Es stört den Wirtschaftsablauf hier. Es könnte ja sein, dass die deutsche Bevölkerung sagt, wir wollen die keine Antibiotika mehr. Vielen Dank, liebe Pharmaindustrie. Und das wollen die natürlich nicht. Das ist doch ganz klar. Es stört. Ja, klar.
Ja.
Und dann sagen sie auch, ja, man muss das zulassen. Wissen Sie was? Das kann man überhaupt nicht zulassen. Das ist gar nicht zulassungsfähig nach den Kriterien. Aber
Aha.
es ist auch nicht verboten. Es wurde zwar so getan, als sei das verboten. Oh Gott, das ist ganz furchtbar. Und es ist tatsächlich so, dass die Behörden sagten, hallo, das ist verboten. Die Gerichte in Bayern und ich glaube auch in Schleswig-Holstein haben sich danach teilweise gerichtet. Ich weiß von zwei Ärzten, die mussten eine Geldstrafe bezahlen von 50.000 Euro. Einer hat beinahe seine Approbation verloren. Bedroht haben sie auch Heilpraktiker in Mengen, die das machen wollten. Aber es ist nicht verboten. Es ist tatsächlich nicht verboten. Juristisch nicht durchsetzbar. Und es wird immer noch gehetzt und da haben wir dann gesagt, so Leute, jetzt ist es aber mal Schluss hier mit dieser komischen Rederei. Entweder man gesteht die Fehler ein oder nicht. In Hamburg wollte man mir das ja auch verbieten. Und das haben die erstmal gemacht und dann habe ich denen gesagt, pass mal auf, es ist nicht verboten. Und ihr habt die Gesetze, die angeblichen Gesetze, die habt ihr selbst erfunden. Das sind ja also ganz kriminelle Vorgänge, wenn man sich das mal überlegt. Da denken sich Leute in der Behörde irgendwas aus, wie man dem anderen irgendwie eine beipulen kann und sagen dann, ja, das ist halt so. Da spielt das Arzneimittelgesetz sicherlich eine Rolle, denn man kann, mit diesem Gesetz kann man jemanden an den Baum hängen oder ihn leben lassen. Es gibt natürlich die zwei Möglichkeiten immer. Aber inzwischen sind wir so weit, dass ich sage, also, ihr könnt mich alle mal. Wir wissen und ihr wisst es auch ganz genau, dass es nicht verboten ist. Ich habe zwar einen Bescheid, dass ich es nicht anwenden darf, weil ich darf es nicht anwenden, weil nach dem Arzneimittelgesetz müsste ich es zulassen. Also das ist eine ganz komische Sache. Aber ich wende es ja nicht an. Aber in Notfällen muss ich es anwenden dürfen. Und da bin ich mit ins Gericht gegangen. Also jetzt so, jetzt Verwaltungsgericht, Einspruch bitte noch, bevor ich ins Grab steige. Ich muss am Ende wissen, ob ich das darf oder nicht. Wenn jemand todkrank ist und ich weiß ganz genau, der lebt nicht mehr, wenn ich nichts mache, er hat aber alle Chancen, wenn ich ihm Chlordioxid gebe, was dann, bitteschön? Und auf den Spruch bin ich wirklich gespannt. Das
Ah,
will
das
ich
steht noch aus, die Antwort.
noch erleben, ja.
Ah ja, na das werden Sie
Aber im
erleben.
Verwaltungsgericht ruht manches lange Jahre, das wissen Sie, ne? Also mal gucken, vielleicht schaffe ich das ja noch, das zu erleben. Wollen wir
Wir
sehen.
drücken die Daumen. Bei welchen Krankheiten haben Sie denn Chlordioxid noch erfolgreich eingesetzt?
Also ich sage mal so, bei allen Infektionen eigentlich, bei
Allen
grundsätzlich allen,
Infektionen.
ja, bei allen Infektionen. Und wir wissen übrigens auch, ja, es gibt Infektionen, die sind problematisch, man muss das wissen. Zum Beispiel Tuberkulose, da ist eine Anwendung von Chlordioxid, das muss sehr intensiv geschehen. Warum das so ist, das wird Andreas Kalker Ihnen wahrscheinlich mehr darüber erzählen. Ich bin ja kein Humanmediziner, sondern ich beschäftige mich mit Haustieren in der Tiermedizin ist Tuberkulose eine anzeigepflichtige Seuche, die werden sofort eingeschläfert, die Tiere und so weiter. Für uns ist das praktisch ein geschlossenes Buch. Ich weiß aber, dass es funktioniert. Es ist mir klar, dass die Literatur inzwischen auch von Andreas Kalker ist mir klar geworden, wenn man das macht, es wird klargestellt, warum das so lange dauert. Oder zum Beispiel auch bei Erkrankungen bei Erreger, die zum Beispiel durch so ein Mittelmaß an Bakterien und Parasiten, es gibt so Erreger, die sind Bakterium und nicht Parasit, sind beides. Da spielt das zum Beispiel eine Rolle. Bei Leishmaniose spielt das zum Beispiel eine Rolle. Da muss man sich also nicht, da muss man nicht glauben, dass man das geben kann, ist es weg. Bei Malaria ist es auch ähnlich. Da muss man bloß intensiv sein und es wirklich immer wieder geben, weil Leishmanien haben einen Entwicklungszyklus und die kriegen sie tatsächlich nur, wenn sie sich im Blut befinden. Dann kriegen sie diese Krankheit zum Stehen. Ja. Also im Grunde bei allen,
Das sind
bei auch
ähnlich wie
bei
Giardien, die sich ja auch irgendwie in die Darmwände zurückziehen. Giardien ist jetzt natürlich kein
Ja, Giardien. Gut, dass Sie das ansprechen. Also zunächst mal ist eins zu sagen, das ist eigentlich eine ganz witzige Kiste. Giardien sind eigentlich Symbionten. Das sind also keine Krankheitserreger.
Ja, ich weiß, aber die ziehen sich ja auch irgendwie in die Darmwand zurück, ne? Und brechen halt ab und an noch mal aus, wenn
In die Darmzotten. Also es ist so,
oder Darmzotten, ja.
ja, Giardien sind Symbionten, wenn man so will. Sie sind eigentlich überall da. Und heute gibt es ja zwei Teste, die laufen auf einem. Ja, man kann sie nachweisen, wenn man sie unter dem Mikroskop hat, also direkt so sieht im Mikroskop, also bei einer Kotprobe. Oder man macht einen ELISA-Test. Das sind also Teste, die einem sagen, hallo, sind da Antikörper? Und wenn man einen Giardien-positiven Hund hat, der hat Giardiose, dann hat er zufällig auch Durchfall, ja, kann ja sein. dann gibt man ihm natürlich irgendwelche Mittel, zum Beispiel dieses Panacur, was also auf Dauer wirklich ein Problem darstellt. Das haben wir auch für mich festgestellt. Also meine Panacur ist in der Tierarztpraxis nicht wegzudenken, aber man sollte es nicht so massiv einsetzen, wie es so gemacht wird. Giardien kriegen Sie mit Chlordioxid weg, gar keine Frage. Sie kriegen sie eigentlich so weg, dass sie nicht mehr dominieren, muss man einfach sagen. Aber Klartext ist, wenn Sie nur ein bisschen Giardien haben, dann haben Sie auch einen entsprechenden Giardien-Titer. Also die Logik, dass wenn man einen hohen Titer hat, auch Giardien krank ist, stimmt nicht. Weil im Grunde genommen, diese Antikörper verziehen sich ja nicht sofort. Die sind im Körper nachweisbar über Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre. Und da würde ich ein bisschen vorsichtig sein. Im Grunde genommen haben wir festgestellt, dass Giardiose, auch wenn sie schlimm ist, also wenn es sich richtig mal um eine massive Vermehrung handelt, das ist ja dann unangenehm, dann gibt es richtig Durchfälle, dass man das sehr, sehr schön zum Stehen kriegen kann mit durch regelmäßige Einnahmen von Chlordioxid.
Und man kann das ja auch riechen, wenn das so schlimm ist.
Ist auch außerordentlich preiswert, nicht? Also man muss einfach sagen, besser geht's gar nicht. Ich würde kein Panacur einsetzen, ich würde Chlordioxid einsetzen, gar keine Frage.
Okay.
Bitte sehr. Was noch?
Ich hatte eben eine Frage, die ist mir jetzt gerade entfallen. Jetzt springe ich etwas, denn wir hatten also noch mal eine Frage zur Ernährung, was wir ja in der letzten Folge hatten. Da hatten Sie ja auch darüber gesprochen, dass gewisse Stoffe eben den Körper übersäuern.
Ja.
Und dass der Hund ja auch eher ernährt werden soll wie ein Mensch, das heißt nicht so viel Fleisch.
Und, nee, so viel meine, nicht, sondern hat, wenig Fleisch heißt es.
Okay, sogar wenig Fleisch.
Er ist nämlich kein Fleischfresser. Punkt.
Ja, jedenfalls hatte ich das bei Ihnen in einem Interview irgendwo auch mal gehört, dass Sie, meine ich, gesagt hatten, Fleisch macht den Körper ja sauer.
Ja, also wer viel Fleisch macht, viel sauer, ja klar.
Und Krebs entsteht ja auch nur in einem sauren Milieu.
Ist das in der Tat, in der Tat, ja.
Das heißt, wenn ich einen Hund jetzt barfe, und bei Barfen ist es ja in der Regel so, dass der Hund überwiegend über tierische Kost ernährt wird,
also
macht
Fleisch.
Man automatisch ja den Organismus sauer.
Richtig, ja.
Und das wäre eben der Gegenzug, ne, was Sie gesagt hatten, dass man den Hund eben mit wenig Fleisch ernährt, was man auch bei Ihnen auf Ihrer Seite kritische Tiermedizin nachlesen kann, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja, irgendwo haben wir darüber gesprochen, genau. Ach so, eine der ersten Aufzeichnungen war übrigens die Datei Ernährung unserer Hunde und Katzen. Wenn Sie das einschalten, ist das ja so ein Sammelsurium von Texten ganz oben. Erscheint das. Das war damals im Zusammenhang mit der Meier, von dem Ernährungsmeier, die Geschichte.
Ach so, ja, genau.
Ah ja.
Na, da habe ich das Buch mal gelesen, habe ich gedacht, so, ja gut. Ja, im Grunde genommen bleibt uns nichts anderes übrig, als umzudenken, dass wir uns von den medialen Steuerung frei machen und dass wir sagen, unser Lebewesen, Hund ist auch nur ein Kind oder ein Mensch, wenn man so will. Und alles, was man sich selber antut, ja gut, man muss halt eben vernünftig sein und wissen, was ein Hund braucht. Und mehr sollte man ihm auch nicht geben. Alles, was ihm Übermaß gegeben wird, sowieso von übel, muss man dann auch sagen. Und was mich besonders immer ein bisschen, was mich beschäftigt, irritiert eigentlich, sind diese zwanghafte Verabreichung von sogenannten Leckerlis. Und Sie wissen meistens gar nicht, was da drin ist. Es sei denn, Sie backen die selber in ihrem Ofen und können da also Kekse herstellen, die Sie selber für sauber halten. Dann hätte ich vielleicht nichts dagegen, aber sowas im Laden zu kaufen, das ist schon echt, das ist schon, nee, das kann gar nicht sein.
Ja, ich ermuntere meine Hundebesitzer auch immer mal einfach mal zu lesen bei der Zusammensetzung, was da steht. Und eine Sache ist immer, da steht so oft Zucker, wo ich immer sage, was hat denn Zucker dazu? Und das ist ja nur eine Sache. Aber wenn die dann wirklich mal bewusst hingucken, die ganzen, was Sie vorhin schon gesagt haben, in dem letzten Podcast gesagt haben, die ganzen Zusatzstoffe, Lockstoffe und Geruchsverstärker, meistens steht ja dann E davor oder so eine langen chemischen Begriffe. Da wird es mir schon übel, wenn ich es lese.
Aber was Sie wahrscheinlich nicht wissen, ist Folgendes. Es gibt also eine andere Deklarationspflicht bei Futtermitteln. Und es gibt so viele Stoffe, die dieser Deklarationspflicht gar nicht unterliegen, dass Sie gar nicht wissen, was Sie da kaufen.
Ja, das habe ich ja auch gelesen, ja. Und so da gibt es ja auch nur eine geschlossene Deklaration, ne? Das hatte ich, glaube ich, bei Ihnen auf den Seiten gesehen.
Muss ich sagen, da ist mein Misstrauen dann doch gewachsen und ich sage immer, Hands off, Hände weg von sowas.
Ja.
Es ist einfach, es ist überhaupt nicht zu ertragen, wenn man sowas, sie kaufen irgendwas, sie wissen gar nicht, was da drin ist. Die denken, da steht was Schönes drauf, das ist dann so, aber bitte, die Leute sind halt so. Vieles, was wir heute im Laden kaufen, ist tatsächlich, was sagte mein Sohn neulich noch, dann können sie auch gleich auf die Müllkippe gehen. Wenn
Okay.
man das hört sich krass an, aber wenn man sich überlegt, wie viel Stoffe da drin sind, die Schaden anrichten, dann ist eine Müllkippe im Zweifel noch, also klares Wasser, ne? Also mal vorsichtig. Das ist wirklich so. Ich hatte mal eine Beziehung zu einer Familie, da war der Vater dort, der war tätig in einer Futtermittelfirma in Verden an der Aller. Sagt Ihnen das was?
Nee.
Das war damals die führende Firma. Ich will den Namen jetzt nicht nennen, sonst werden die mir eine reinwürgen. Verden an der Aller war also ein großer, das ist übrigens heute auch noch Hundefutterproduzent, wurde aber wahrscheinlich von einem Investoren aufgekauft. Und der hat mir erklärt, er war zuständig für die Zufuhr von den von Stoffen in die Futtermittel. Und da sage ich, wie viel sind denn das? Sagt er, da brauche ich einen Computer für. So viele sind das. Also Steuerung. Also die Steuerung bestimmter Geschmacksgradienzen, das sind also Tausende. Hunderte und tausende Stoffe, die da zusammengemischt werden, die gar nicht deklarationspflichtig sind und von denen wir überhaupt keine Ahnung haben, nicht mal einen Hauch von Ahnung haben. Und da habe ich mir gedacht, ey, das ist ja schlimmer, als ich dachte. Da war mir klar, das sollte man die Hände von lassen. Sie würden sowas nicht essen. So, ziemlich sicher nicht. Und es gibt jetzt inzwischen im Fernsehen gibt es ja auch die Ernährungsdocs, nicht? Die machen die auch auf natürliche Ernährung. Finde ich ganz toll. Aber ob das nun beim Hundehalter greift, das weiß ich noch nicht. Dazu ist also der Einfluss der Medien sehr stark, nicht? Das muss man das auch so sagen. Es gibt auch Menschen,
Naja,
die haben
ganz.
so eine feste Meinung, die erreichen sie nicht. Das ist sehr schwierig.
Ja, das ist nun mal so.
Das
Wir
fängt ja
können
schon
nicht alle
an.
erreichen, aber wir wollen einfach ein bisschen zum selber denken und nachdenken anregen. Und
Ja.
vielleicht ist ja diese Erhöhung der Gebühren auch ein Anlass für viele, nochmal in eine andere Richtung zu gucken und sich vielleicht doch mal zu informieren, die
Sie
es früher
können gar
vielleicht nicht
nicht.
getan hätten.
Die können gar nicht anders, meine ich. Also
Denke ich auch. Also von daher ist das.
wenn 70% aller Hundehalter nicht mehr zum Tierarzt gehen, nach der Statistik, die wir also sehr ernst nehmen müssen,
Okay.
was passiert den Tierärzten? Dann machen die Praxen zu, dann gibt es keine mehr, außer den großen Einrichtungen, wie es in Amerika gibt. Also diese investorengesteuerten Praxen, da muss man einfach sagen, das geht schief. Und nun hat man ja inzwischen gehört, dass die Bundesregierung, oder habe ich mich da verhört? Nein. Die Bundesregierung bereitet einen Gesetzestext vor, der es verbietet, wo es verboten wird, dass Investorengruppen Praxen übernehmen. Humanpraxen. Zunächst mal ist von Humanpraxen die Rede. Weil das Ziel dieser Praxen ist Profitmaximierung, das heißt maximale Profite. Und da können die Krankenkassen nicht gegen an und da können die Leute nicht gegen an. Das ist auch klar. Und ob das nun klappt und wenn das klappt und wenn das sich durchsetzt, dann gilt das natürlich für die Tiermedizin auch. Aber diejenigen, die inzwischen schon aufgekauft worden sind, die können sie natürlich nicht sagen, bau das Ding zurück. Das schaffen sie nicht. Ganz klar, gibt es eine Ausnahmeregelung. Aber so wird es sein, dass also immer mehr Tierhalter nicht zum Tierarzt gehen wollen, weil sie Angst haben und weil sie es einfach nicht können. So.
Ja,
Bumm.
schlichtweg nicht können, weil sie es nicht bezahlen können. Wahnsinn.
Ja.
Aber um noch
Es ist
mal auf die Ernährung zurückzukommen, das fängt ja eigentlich schon damit an, dass Menschen Trockenfutter oder Fertignahrung bevorzugen, weil sie im Glauben sind und weil das ja auch durch die Medien so verkauft wird, dass dort alle Nährstoffe enthalten sind, die der Hund braucht. Und ich stelle
so.
mir dann immer die Frage, welcher Mensch, bitteschön, rechnet jeden Tag für sich aus, dass er mit seiner Nahrung alle Nährstoffe zu sich nimmt?
Das geht gar nicht, das gibt's gar nicht.
Nee,
Das ist
und
völliger
beim Hund
Blödsinn.
ist das ja auch nicht erforderlich.
Ja, das sind Verkaufsslogans, die können nicht stimmen, nicht? Also, nun ist es auch so, wir müssen einfach sagen, die Bedarfsnormen sind eigentlich eindeutig und wir können ja nicht immer dafür sorgen, dass wir diesen Bedarfsnormen gerecht werden. Also müssen wir die Vielseitigkeit einführen. Und die Vielseitigkeit will man in der Industrie nicht einführen. Sie wollen immer dasselbe essen. So entstehen praktisch dann kontroverse Positionen, logischerweise. Aber die Vielseitigkeit ist immer noch der Weg, gesund zu bleiben. Also gesünder zu leben, als sich da mit irgendwas was man da so im Laden kauft. Gut, ich will aber den Leuten nicht das Geschäft verderben. Das ist nicht meine Aufgabe. Ich sage bloß eins, man sollte eigentlich vernünftigerweise sich auf diese Firmen einlassen, die tatsächlich chemiefreie Nahrung produzieren. Und wissen Sie, welche Firmen das sind? Also ich kenne zum Beispiel Raiko und Aras.
Aras, ja,
Und
hatten
da
wir
gibt es
im
noch
letzten Podcast.
Anicura, gab es mal, oder gibt es noch, weiß ich nicht. Man muss natürlich vorsichtig sein, wenn da plötzlich wieder eine neue Firma auftritt und sagt, ja, saubere Nahrung. Die reiten inzwischen auf diesem Text. Ich bin da sehr skeptisch. Wir haben mal vor vielen Jahrzehnten, das war, anfing diese Idee, mal an alle bekannten Firmen geschrieben und sie gefragt, ob sie uns mitteilen würden, welche Zusatzstoffe in ihren Futtermitteln sind. Da haben wir tatsächlich zwei Antworten bekommen also von zwei Firmen. Und die
Immerhin.
anderen haben nicht geantwortet. So, klar war das nicht. Und wenn ich denn mir das Hintergrundmusik anhöre, mit Hunderten oder Tausenden Zusatzstoffen, um den Geschmack, die Farbe und die Haltbarkeit zu erzeugen, mit Stoffen, die nicht deklariert werden müssen. Das muss man sich mal vorstellen.
Unglaublich.
Unglaublich, ne? So.
Ja, das ist wirklich unglaublich. Ich kann mich noch an einen Satz aus dem Buch von der Jutta Ziegler, Hunde würden länger leben, wenn, erinnern. Der lautete so sinngemäß, die meisten Futtersorten sind totgekochte und totgepresste Pampe, in die ganz viel Chemie hineingerührt wird, damit der Hund das überhaupt anrührt. Das fand ich so herrlich. Aber das trifft, glaube ich, den Nagel auf den Kopf. Also es ist der Wahnsinn.
Hundertprozentig, ja.
Ja.
Ja, die gute Frau Ziegler, das ist also ein Vorreiter einer Idee, die, muss ich sagen, eine Hochachtung, muss ich sagen. Ich habe sie ja kennengelernt und dann hat sie auch sehr viel über diese Negativwirkung der Impfungen berichtet.
Ja, das wäre auch noch so ein Thema, was mich sehr
Ja,
interessieren würde.
damals war ich, ich sage Ihnen ganz offen, ich habe das alles nachvollziehen können, was sie sagt. Aber wir waren noch nicht so weit. Wir haben uns erst dahin entwickelt. Sie glauben gar nicht, wie schwierig das ist, jungen Tierärzten auszureden, Hunde und Katzen zu impfen. Das können sie praktisch gar nicht ohne weiteres. Das machen sie mal in einer normalen Praxis. Sagen wir, sie sind also Assistent, Assistentin und fangen an, den Leuten auszureden, ihre Hunde und Katzen zu impfen. Was macht denn der Inhaber der Praxis dann mit ihnen? Der schmeißt sie raus, weil sie dann den Umsatz nicht bringen, den er von ihnen erwartet. Klar, ne? Da ist ja so, man muss es einfach mal, man muss immer dran riechen. 70% aller Praxen und mehr vielleicht noch, ne, sind nach Aussage der Bundestierärztekammer dringend angewiesen auf das Impfstoffgeschäft. Wenn die das nicht machen würden, was sie machen, was passiert denn dann? Da würden sie pleite gehen. Bom, bom, bom.
Wahnsinn.
Aber ich habe inzwischen eine Erfahrung gemacht, die mich doch gerührt hat. Da hat mich jemand angerufen aus der Ostzone, hätte ich mal dann gesagt. Denke, aus Leipzig, glaube ich, oder Dresden war das. Und die sagte, ja, wissen Sie, Herr Schader, ich würde gerne das so machen, wie Sie das machen. Und sage, wie mache ich das denn? Ja, Sie sprechen und schreiben so viel. Ja, wie sind das? Ja, aber wenn Sie das so machen wie ich, dann sind Sie Ihre Assistentenstelle los. Das sage ich Ihnen vorsichtig. Habe ich ihr das erzählt, was, ne? Sagt sie, denkt das drüber nach. Und da hat sie mir gesagt, irgendwann hat sie mir eine Mail geschickt oder was, ich habe mich mal angerufen, sagt, ja, sie hätte mit ihrem Praxisinhaber gesprochen und sie hätten ihre Ansichten total geändert und sie würden das genauso machen wie ich. Sie würden den Leuten das ausreden. Gemeinsam. Und die hat das geschafft.
In Dresden ist die Praxis gut zu
Ja.
wissen.
Also meine ich jedenfalls.
Ja.
So. Das war natürlich erwärmend, wo ich sagen kann, siehst du, die
Oh.
denken auch nach. Denn letztendlich ist es ja so, Vertrauen ist ein Problem geworden. Und Vertrauen in eine tierärztliche Praxis zu haben, also ich weiß, dass Vertrauen sehr schnell verloren geht oder überhaupt verloren gegangen ist, wenn die Menschen das Gefühl haben, sie werden hop genommen und finanziell ausgebeutet. Und das ist leider in allen Bereichen so, dass eigentlich die Mehrzahl der Menschen das Gefühl hat, das ist viel zu teuer, das kann nicht angehen. Wie gehen Sie damit um? Wie gehen Sie gleich wieder hin? Gehen Sie da irgendwo hin, wo Sie ausgeplündert werden? Ich nicht.
Nö,
Nö, klar.
nicht.
Gibt ja noch diese, es gibt ja noch, also die Kommushaft, davon haben Sie ja gehört, nicht? Die von Andreas Kalker mit initiierte Gemeinschaft der Ärzte, Coalition Mundial Salut y Vida, das ist also die sich mit Chlordioxid
Genau,
auseinandersetzt. So.
genau.
Es gibt inzwischen auch noch eine Gruppe, die sich also auf alternative Medizin spezialisiert unter der Ägide von den Firmen Heilkraft. Sagt Ihnen das was?
Nee. Heilkraft habe ich schon mal gehört, ja.
Heilkraft in Lüneburg. Also die geben sich sehr viel Mühe, mit alternativen Ideen auf dem Markt zu sein. Ist allerdings auch ein kommerzieller Vorgang, weiß ich auch. Aber ich habe sehr viel Vertrauen in die, muss ich sagen, jedenfalls noch. Und das freut mich doch sehr. Die haben auch ein Beratungsmodul. Da kann man also mit denen die anrufen und sie fragen, wie und was und welche, was man auf dem Herzen hat.
Ach cool.
Die waren zum Beispiel, wenn im Telegram was von mir veröffentlicht wird, dann setzen sie immer so einen Text darunter, haben sie Fragen, können sie uns anrufen, über Heilkraft und Co. können sie mal machen.
Ach, die sind das. Ah, das
Vielleicht
sind
kenne ich das daher von
ja,
dem
ja, ja, ja. Also
Telegram-Kanal.
die Idee ist genial. Also Schwarmwissen zu teilen ist enorm, muss ich sagen. Und die haben natürlich auch die Idee, dass man möglichst viele Ärzte unter einen oder Tierärzte unter einen Hut bringt. Wie weit das klappen kann, weiß ich nicht. Ich sehe das übrigens noch nicht. Aber wird schon kommen, denn die Zeiten ändern sich ja. Wenn die ersten Tierarztpraxen schließen, hier in Hamburg sind die auch schon am abgesägt werden. Gerade in der Nähe bei uns ist eine Praxis zugemacht. Das ging gar nicht. Da ging gar keiner mehr hin. Tja.
Als wir beide als Hundetrainerin angefangen haben, gab es auch noch deutschlandweit nicht so viele Hundeschulen. Also das hat sich auch dann irgendwann rasant ausgebreitet. Und
Ja.
wir können ja immerhin die Hoffnung haben, dass auch da das Ganze sich rumspricht und es dann immer mehr gibt, die auf diesen Zug mit aufspringen.
Solange das Ganze im Bereich der Fairness abläuft, bin ich ja dafür, nicht? Aber ich weiß zum Beispiel auch, dass viele Hundeschulen das will ich jetzt nicht, aber nicht in den Vordergrund stellen. Ich habe da manchmal so meine Zweifel, dass das da mit rechten Dingen zugeht. Das muss ich noch so sagen. Vorsicht, das will ich eigentlich gar nicht laut gesagt haben, aber man muss einfach mal auch daran denken. Und wenn es auch in tierärztlichen Praxen nicht so recht zugeht, wie das zugehen sollte, dann wird das woanders auch nicht. Dann geht in den meisten Fällen geht es eigentlich tatsächlich nur um Geld. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Ja, leider.
Fürchterlich.
Ja. Da gebe ich Ihnen auf jeden Fall recht. Können wir vielleicht noch mal ein bisschen auf diese Thematik mit den Impfungen eingehen? Also, was ich oft erlebe, ist, dass die Hunde, gerade die Welpen, wenn die geimpft werden, ich weiß gar nicht, was ist denn das jetzt? Sechsfach, achtfach Impfung,
Ja.
dass es denen danach so schlecht geht, dass die allergische Schocks haben, die kommen dann ewig nicht in die Welpengruppe. Oder was ich mich auch immer frage, so ein ganz kleiner Welpe, ich sage jetzt mal ein Chihuahua-Welpe, der kriegt die gleiche Dosis wie eine Dogge und hat dann eine riesen Beule an der Seite und liegt 3 Tage flach. Also das kann doch alles nicht, das ist mir ein
Ja.
Rätsel.
Also wir haben ja in den letzten Jahren viel gelernt, auch von Frau Ziegler, das muss ich Ihnen sagen, da bin ich sehr dankbar dafür, dass sie mal ganz klar gesagt hat, ungeimpfte Tiere leben gesünder. Ist also eine Tatsache, das stimmt. Und wir wissen auch, dass hier keine Seuchen im Moment greifen. Wir hatten ja mal das Problem der Parvovirose, das kam durch den auftretenden Hundehandel, das war irgendwann in den 70er Jahren, ging es mal richtig hoch her, wo also wirklich viele todkranke Tiere importiert wurden und dann kamen die verzweifelten Tierhalter dann in die Praxis und die brachten dann also einen sterbenden Hund daher. Die konnte man nur mit Dauerinfusion am Leben erhalten. Es war eine ganz schwierige Zeit. Also ich will damit sagen, Impfung ist ja eigentlich nichts, von der Idee her nichts Unlogisches,
Ja, auf jeden Fall.
wenn es nicht das Immunsystem schädigt. Und zwar auf Dauer. Man kann übrigens mit der Quantenanalytik diese Impfschäden sehr genau feststellen. Also
Ja.
wenn ein Hund einmal geimpft ist, reicht das schon, dass man das wahrnimmt, dass man einen seinen Impfschaden wahrnimmt. Ja, was passiert da? Also da wird ein Organismus festgelegt auf die Bildung von Antikörpern, ganz klar. Aber es gibt so viele Nebenwirkungen, die Folgen sind, dass das Immunsystem eigentlich entweder überreagiert oder nicht reagiert. Das ist das Problem. Das ist bei allen Impfungen so. Also, ich weiß nicht, als Sie klein waren, haben Sie wahrscheinlich mal eine Schluckimpfung gegen Kinderlähmung bekommen, ne?
Wir haben gegen alles eine Impfung bekommen in der DDR. Da gab es tatsächlich noch eine Impfpflicht.
Ja.
Ja, alles.
Also, man muss natürlich auch wissen, es gibt Impfstoffe, die nicht unbedingt so einen Schaden anrichten, wenn sie nicht unbedingt diese Stoffe beinhalten, die üblicherweise drin sind, diese Adjuvantien. Und das ist, glaube ich, das eigentliche schädigende Agens oder die eigentlich schädigenden Stoffe sind die Stoffe, die dazugebracht werden, damit das überhaupt wirkt. Aber es gibt übrigens interessanterweise Impfstoffhersteller, das hat man in Russland gemacht und in Kuba, soweit ich weiß, werden Impfstoffe hergestellt, übrigens gegen Corona, interessanterweise, nicht basieren aber nicht auf diesem RNA-Prinzip, sondern Impfstoffe, die man durchaus akzeptieren kann. Und in Kuba gibt es kaum Nebenwirkungen bei Impfungen. Und in Russland auch nicht. In China angeblich auch nicht. Was unsere westliche Welt an sich genommen hat, ist ja dieser RNA-Impfstoff, der übrigens nach Aussage des obersten Gerichts der Vereinigten Staaten kein Impfstoff ist, sondern ein Eingriff in die Genetik. Und das ist in der Schweiz verboten. Interessant, ne? Ja, da kommt was ganz Tolles auf uns zu. Ich habe das neulich gelesen, dachte ich auch, siehst du, irgendwann kommen die Amerikaner ja auch da drauf. Und es kommt daher. Also wenn das oberste Gericht der Amerikaner sagt, dass die RNA-Impfung scheiße ist, Entschuldigung, dass sie, das wollte ich gar nicht so sagen. Doch, ich sage es eigentlich doch nochmal. Das ist also eine ungeheuerliche Eingriff. Es ist ein Menschenversuch, ein genetischer Menschenversuch. Das wurde von Kriminellen inszeniert, eindeutig. Und die Leute, die das gepowert haben, die das hier in den Welt. Denken Sie mal an diese Heinis, die im Fernsehen auftraten. Wie heißen die? Na?
Lauterbach und Co.
Lauterbach und Co. Oder wie heißt der andere? Wieler und sonstige Corona.
Genau.
Und
Auch ein Tierarzt übrigens, ne?
Und wie hieß der noch? Es sind alle ganz leise geworden. Der Wieler hat sich verzogen und der andere ist auch ganz leise geworden. Bumm.
Wie hieß denn der noch? Der Drosten? Das war
Drosten.
der mit dem Test. Ach Gott.
Ja.
Ja, die Wissenschaftler. Die Experten.
Gut, also wir sind ja bei den Tieren, nicht? Immer noch.
Naja.
Aber was für Menschen gilt, Vorsicht vor Impfungen, gilt auch für die Tiere.
Ja.
Ich kann nur sagen, wenn jemand das unbedingt will, wir sagen Ihnen ganz klar, wollen Sie das? Ja, möchte ich gerne. Gut, okay, ich sage Ihnen gleich, es kann Impfen nehmen, da will ich so. Gut, das machen Sie mal in der Therapiepraxis. Ich wette mit Ihnen, dass das kein Tierarzt sagt. Das schafft er nicht. Das schafft er nicht. Aber man kann sagen, pass mal auf, wenn Sie es unbedingt wollen, Grundimmunisierung von mir aus, wenn Sie es wollen. Aber bedenken Sie, ich würde es nicht tun. Okay, aber lassen Sie bitte diese Wiederholungsimpfungen.
Dazu hätte ich eine Frage, was Titerbestimmung angeht. Also ich habe meinen Hund tatsächlich nur grundimmunisieren lassen.
Ja.
Und hatte dann immer, wenn eine Blutentnahme anstand, also maximal einmal im Jahr, eine Titerbestimmung mitmachen lassen.
Gut,
Und die war das
ja.
erste Mal letztes Jahr, also der wird jetzt 10, mit 8 oder mit 9 Jahren, war der Titer dann bei zwei Werten, ich glaube Staupe und Pavo etwas niedrig. Leptospirose habe ich sowieso nie impfen lassen. Und dann habe ich das nochmal nachimpfen lassen, ansonsten nur alle 3 Jahre Tollwut. Tollwut.
Lassen wir auch sein. Wenn Sie nicht ins Ausland fahren, würde ich das überhaupt lassen. Ja,
Ja,
Sie.
bei Tollwut wurde uns damals in der Ausbildung gesagt, dass wenn ein Hund einen Mensch verletzt, und ich habe das selber auch mitgekriegt, als ich von einem Hund gebissen wurde, dass der Humanmediziner eigentlich den Impfausweis vom Hund sehen will. Ist dieser Hund Tollwut geimpft?
Ja, aber
Und
alles
wenn
reine.
nicht, würden die den Menschen Tollwut impfen? Ob das so ist, ne, ob das eine Tatsache ist, weiß ich nicht. Das wurde uns damals so vermittelt und deswegen hatte ich
Naja.
das bisher so weitergegeben, also das wenigstens machen lassen. Aber wenn Sie da was dazu sagen können und
Ja,
überhaupt.
es ist ein geschäftstüchtiges System. Das ist natürlich klar. Aber ich sage Ihnen ganz deutlich, hier in Deutschland gibt es nirgendwo Tollwut, es sei denn in bestimmten Bereichen. Also in der Nähe von Neumünster gibt es das. Können die Hunde dann impfen? Ist auch gar nicht so verkehrt. Ich denke mal, auch Hunde, die jachtig geführt werden, könnte man gegen Tollwut impfen. Aber diese Impferei ständig wiederholt, führt ja zu einer Überinanspruchnahme des Immunsystems und das führt zu Katastrophen. Das ist das Problem. Nicht bei jedem Hund, aber bei den meisten, mehr oder weniger irgendwann doch sichtbar. Und dann wundert man sich, dass die dauerkrank sind, Dauerdurchfälle haben, dass sie Dauerjucken haben und das nicht heilbar ist. Dann kriegen sie irgendwelche Mittel, die das Jucken verhindern sollen. Das hilft dann irgendwann auch nicht mehr. Das ist doch tragisch irgendwie, finden Sie nicht auch? Also ich glaube, eine der wesentlichen toxischen Einflüsse für die Gesundheit der Hunde und Katzen, das sind die Impfungen. Also denke ich heute tatsächlich. Genauso wie Frau Ziegler auch, die das mit sehr klugen Worten damals, also vor ein paar Jahren irgendwo in Köln mal gesagt hat. Das finde ich also bemerkenswert und ich habe mich dem angeschlossen und sage, ja, die hat recht, prima, in Ordnung. Man muss sich nur fairerweise danach richten. Natürlich kann man das nicht unbedingt immer eins zu eins umsetzen, muss auch den Tierhalter fragen. Man will sich ja nicht mit einem Kunden streiten. Man kann sagen, wollen Sie das wirklich? Okay. Okay, Nebenwirkungen gibt es, wissen Sie. Er muss ja aufklären, das ist ja auch eine Pflicht, ne? Aber diese, wir sagen jedem, der mit wieder, ich möchte meinen Hund wiederholt, nein. Warum wollen Sie das denn? Ja, muss man das nicht? Sag ich, nee, müssen Sie überhaupt nicht.
Ja, das
Wenn Sie
denken
es
die Leute alle, dass man das
nicht,
jährlich machen
wenn Sie
muss.
es nicht wollen, dann lassen Sie es doch. Also ich würde es,
Ja.
wenn es mein Hund, würde ich es lassen. Dann gehen die Leute, die meisten Leute so wieder raus. Das war ein Gespräch von 2 Minuten, auf Wiedersehen.
Okay.
Es gibt aber Leute, die dann auch sagen, ich zweifle daran, gehen um die Ecke zu einem Tierarzt und sagen, hören Sie mal zu, der Schrader hat gesagt, dass Impfen nicht in Ordnung ist. Was hat der gesagt? Wollen Sie denn, dass Ihr Hund stirbt, heißt es dann? Das ist tatsächlich vorgekommen. Also
Ja, ist
so,
wieder das Spiel mit der Angst, ist
das
klar.
prägt sich natürlich ein, nicht? Ja, aber das ist ja alles dummes Zeug. Gut, ja, ich meine,
Entscheiden muss jeder selbst.
Impfung ja oder nein, das muss jeder selbst entscheiden. Auf jeden Fall sollte man jedem Impfdruck ausweichen, weil das eigentlich nur eine kommerzielle Ursache haben kann. Und die Leute, die Postkarten kriegen von ihrem Tierarzt, dass sie wiederholt impfen sollen, die sollten sich mal fragen, warum der ihnen Postkarten schickt. Ja,
Ja, Geld verdienen.
das ist.
Sie hatten jetzt die Frage noch nicht ganz beantwortet. Nützt die Titerbestimmung etwas? Denn da hatte ich vor nicht allzu langer Zeit gehört, dass diese Titerbestimmung Schwachsinn wäre. Ich weiß
Ja,
jetzt
das
nicht mehr die
ist,
Begründung.
Sie haben das Wort schon richtig ausgedrückt. Schwachsinn, ja, es ist eigentlich unsinnig, deshalb, weil, sehen Sie mal, wenn Sie einen Organismus impfen, entsteht ein bestimmter Titer, den Sie messen können. Das ist die Reaktion des Organismus mit den Antikörpern. Diese Antikörper gehen irgendwann nach Jahren runter und, ich sag mal so, grundsätzlich hat aber ein Hund oder eine Katze eine lebenslange Immunität durch eine einmalige Impfung. Glauben Sie es mir, es ist so. Louis Horzinek, das ist der bekannte Wissenschaftler in Wien, Tiermediziner an der Uni in Wien, der hat erstmal da dargestellt, wie unsinnig diese Impfungen sind. Ich habe das mal verschriftlicht und zwar heißt der Text, kann man nachlesen bei Google, die Sache mit der Schutzimpfung. Lesen Sie das mal durch. Da steht auch diese Geschichte drin, die Sache mit Sache mit der Wurmkur. Das fiel mir dann so ein, muss ich mal auf, irgendwie mal loswerden. Aber warum sage ich Ihnen das jetzt? Ich habe gerade einen Filmriss, das weiß ich gar nicht mehr, was ich Ihnen sagen sollte. So kommt einem
Die
das dann
Sache
mal.
mit der Schutzimpfung und die Sache mit der
mit dem
Wurm.
Titer, mit der
Ach so, ja,
Titerbestimmung.
genau. Sehen Sie mal, eine gute Immunabwehr hat ja 2 Säulen. Das eine ist tatsächlich der aktuelle Antikörperspiegel. Und die zweite Säule ist der sogenannte Memory-Effekt. Der Memory-Effekt bleibt. Das heißt, die schnelle zur Verfügung stellen von Antikörpern. Es wird aber in Deutschland immer wieder auf diesen aktuellen Titer hingewiesen, als wenn das allein selig macht. Das stimmt überhaupt nicht. Ich sage Ihnen nochmal, die Wissenschaft hat erwiesen, dass, und das, da lehne ich mich auch an die Arbeiten von Herrn Horzinek an, dem glaube ich das jetzt einfach mal, weil die Leute, das sind keine Spinner, die haben auch keine Vorteile, indem sie irgendeinen Scheiß erzählen. Das sind ehrliche, vernünftige Leute. Der sagt und schreibt ganz genau, dass man mit den Impfungen zurückhaltend sein muss. So. Nicht nur, weil es Impfschäden gibt, sondern weil es auch ökonomisch unsinnig ist. Aber wie ich Ihnen schon sagte, 70% aller Praxen brauchen das Impfstoffgeschäft. Und da geht es nicht um das Impfen, sondern um das Geschäft. So, bitte sehr. Das sollte man sich mal von der Zunge zergehen lassen, weiß man, wo wir sind hier. Ich bin der Meinung, dass das System scheiße
Ja.
ist. Nee, das kann man immer nur laut sagen. Das kann doch gar nicht angehen. Scheiße. Aber egal, wir müssen einfach sagen, auch deutliche Sprache sprechen. Scheiße ist ja nun immer noch zivilisiert aus. Man ist ja inzwischen anerkannt worden als
Darf man noch mal sagen?
Sprachgebrauch, darf man auch sagen. Ich sage Ihnen das auch ganz offen. Diese Impfungen sind heute für mich irgendwie kein Thema mehr. Wir haben uns auf andere
Okay.
Akzente gesetzt oder wenn jemand unbedingt will, macht das, aber schmeißt es schnell wieder raus. Wiedersehen. So, der kriegt aber immer noch die Information, dass er das zukünftig bitte mal lassen sollte. Wenn es mein Hund wäre, sage ich mal, würde ich es nicht tun. Meine Söhne halten das auch so, das muss ich auch sagen, bin ich eigentlich sehr zufrieden. Die eigentlichen Aufgaben, die bei uns inzwischen sich alternativ entwickelt haben, sind auch noch auf einer anderen Ebene. Das ist ganz interessant, vielleicht zu hören für Sie. Sie wissen ja, dass viele Hunde irgendwann im Alter Rückenschmerzen kriegen. Die kriegen Rückenschmerzen, weil sie eine nicht instabile Wirbelsäule haben. Das heißt, die Wirbelkörper sind durch Wachstumsstörungen nicht so gefasst, wie ein Gelenk gefasst sein sollte. Also Kopf und Pfanne gut auseinanderpassend. Die Wirbelkörper haben ja 2 Gelenke an der Seite, die Seitengelenke. Und wenn die nicht richtig passen, dann spricht man von einer Gelenksdysplasie. Das haben Sie schon mal gehört, ne? Hüftgelenksdysplasie sagt Ihnen ja was, ne? Und Hüftgelenksdysplasie ist eben auch eine, es gibt in allen Gelenken Fehlentwicklungen, die eigentlich ihren Ursprung mit Sicherheit nicht unbedingt in der Genetik haben, sondern in der hormonellen Ebene, weil sehr viele Futtermittel hormonell verseucht sind. Davon wissen wir eigentlich offiziell gar nichts, aber selbst unser Trinkwasser weist Industrieöstrogene auf, die da gar nicht hingehören. Und wenn man heute irgendwas zu sich nimmt, muss man sich nicht wundern, wenn da was drin ist, was hormonell wirkt. Es gibt nur sehr viele Stoffe, die eine hormonell ähnliche Wirkung haben. Und nun stellen Sie sich mal vor, ein Organismus wächst, braucht ja manchmal 2, 3 Jahre so ein Hund, um auszuwachsen. Und er wird durch Östrogene und durch technische Östrogene in seinem Wachstum gebremst. Der wächst nicht aus. Dann bleibt das Gelenk unfertig. Das heißt, es gibt so ein Wackel. Gelenkt dann. Und das passiert auch an der Wirbelsäule, dass da sehr viele Hunde dann diese Probleme entwickeln mit der Spondylose, wie man immer so sagt. Das ist eigentlich keine Krankheit, sondern es ist ein Heilvorgang des Organismus selbst, aber basiert auf Entzündung der Bandscheibe, die also durch Wackelei, alle Kräfte landen auf den Bandscheiben, die quellen auf und der Hund hat Schmerzen, der Hund merkt das. Das gibt ja auch Signale von Entzündungen, die in die Gewebe gehen. Die Zellen verständigen sich ja auch untereinander. Und da muss ich sagen, ist seit dem Jahr 2000 bei uns etwas auf dem Tisch. Das haben wir sehr gut weiterentwickeln können. Und zwar war der Zufall der, dass bei uns in Ratsche ein Neurochirurg niedergelassen war. Der hat uns mal eingeladen, uns mal zeigen wollte, was er so macht hatte. Da war so die ganze Auto, wo lautet der Hamburger Orthopäden wohl auch ansässig. Es war so ein ganzer Saal voller so 50, 60 Leute da. Und da hat er uns vorgestellt, was er macht, wenn ein Mensch Bandscheibenvorfälle hat. Der hat das fertiggebracht, mit einem Trokar in eine bestimmte Öffnung hinten am Steißbein in den Wirbelkanal zu kommen, ohne ihn zu verletzen. Schiebt dann unter Kontrolle von Radiologie den Katheter dahin, wohin soll, und spült dann die Band, umspült die mit Salzlösung und so weiter. Das ist die sogenannte Spinalkathetertherapie. Sagt Ihnen das was? Aber jetzt, das haben Sie es ja gehört. Sie wollen ja alternative was haben. So.
Ja, klar.
Der heißt Salim. Der hat übrigens heute noch eine Praxis hier in der Nähe in Tonnow. So.
Salim.
Salim, Elias Salim. Ja, wenn Sie also Rückenschmerzen haben, gehen Sie Elias Salim. So, bitte sehr. Und der hat uns das gezeigt und wir waren natürlich erst fasziniert und sagten, Mensch, Kinder, wir haben zwar kein CT, wollen wir auch nicht, aber das kriegen wir auch hin, weil wir eine Radiologie haben. Wir haben ein Bildgebungsverfahren, wo wir zur Ist-Zeit immer sehen können, was wir machen. Das sind so diese Geräte, die in den Herzkliniken stehen, wissen Sie, Katheterkliniken, so die sind das. Und so ein Ding haben wir auch, schon eine zweite Generation. Und was machen wir? Wir legen die Hunde schlafen, die also nicht mehr laufen können, legen ein Trokar hin von hinten ein, das sind der Salim-Katheter, also der Trokar, das ist eine Erfindung von ihm, und schieben den Katheter dahin, wo die Bandscheibe explodiert ist oder wo sie eben aufgequollen ist. Die Leute behandeln ihren Hund 10 Tage lang, morgens und abends, mit einer Salzlösung. Und wissen Sie
Da
was?
bleibt dann da drinnen der Katheter.
Ja, für 10 Tage.
Ah, okay.
Der wird also dann festgeklebt mit so einer Mimik am
Ja.
Hinten. Muss aufpassen, dass der Hund das nicht abbeißt. Und dann könnt ihr es selber, und das machen die auch. Und sagen wir so, die Erfolge liegen bei 80%.
Wow.
Wohingegen man sagen muss, laut Statistik der tierärztlichen Hochschulen sind die Erfolgsquoten bei chirurgischen Eingriffen, die dafür notwendig wären, die liegen bei 30%.
Oh.
Bob.
Wahnsinn.
Jetzt
Das ist
gucken Sie
ja der
aber.
Hammer.
So, und wissen Sie, was passierte? Wir wurden natürlich wahnsinnig angefeindet von den großen Chirurgen. Oh Mann, also, das sind alles Betrüger oder was auch immer. Was hörte ich so also toll sagen? Also es hat sich inzwischen sie leise geworden. Es
Okay.
hat sich auch das hat sich durch Europa durchgequatscht. Viele Leute wissen das, weil sie auch verzweifelt sind. Also da werden ja heute Mondpreise angeboten für Bandscheibenoperationen. Das können sie gar nicht. 3, 4, 5.000 Euro, ja, das kostet das ja mindestens oder so heute. Hier in
Boah.
Hamburg kostet sogar 10.000. In München, wunderbar. Und wenn Sie einen Hund, der Rückenschmerzen hat, wenn Sie den mit Katheter versorgen und das kostet Sie 400, 500 Euro, dann springen Sie aber und sagen, Joch Heirassa, glauben Sie das?
Natürlich.
So, so muss man das machen. Das sind also die alternativen Gedanken, die durch Zufälle entstanden, nur weil der in der Nachbarschaft war und weil ich den kennengelernt habe. Sonst hätte ich das ja gar nicht auf dem Plan. Nicht? So. Und das sind überhaupt so Dinge, muss ich aber sagen, unsere alternativen Ansichten basieren einfach eigentlich ausschließlich auf der Zufallsbegegnung mit bestimmten Leuten. Zum Beispiel,
Herr
wenn
Schrader, Sie
ein
wissen doch,
Es gibt keine Zufälle, ne? Das ist der Zufall. Zugefallen.
Ja, also wir haben ja früher mal Fortbildung gemacht, dachten ganz großartig, was wir da machen. Und da haben wir dann auch Professoren eingeladen, unter anderem jemanden, der also eine Idee hatte, wie man ein krankes, schmerzhaftes Hüftgelenk ohne groß Gedöns schmerzfrei stellt. Haben Sie davon gehört?
Nee.
Doch, das habe ich von Ihnen schon mal in einem Interview gehört. Aber sagen Sie es ruhig
Das
nochmal.
ist der Professor Küpper.
Ja,
Der war
genau.
in Aachen der Leiter der Versuchstierabteilung. Das hört sich natürlich nicht so toll an. Aber das war ein ganz, ein war, das lebt nicht mehr leider, ein ganz außerordentlich kollegialer, sehr warmherziger Mensch. Und der hat uns beigebracht mit seiner Methode, wie man mit einem Trick eine äußerst schmerzhafte Hüfte völlig schmerzfrei stellen kann. Und zwar nachhaltig lebenslang. Der Hund hat dann zwar eine kranke Hüfte, aber der merkt das nicht. Statt, ja was, einschläfern, Endoprothese. Wir haben auch mal Endoprothesen eingebaut, das haben wir irgendwann wieder gelassen, weil die,
Die halten nicht lange, ne?
ja, es ist gefährlich, weil, ja genau, der Hund geht mit seinen Sachen auch anders um. Aber der Hauptgrund war der, dass sich bei Endoprothesen auch Keime ansiedeln. Das heißt also, bei allen metallischen Implantaten siedeln sich Keime an. Das Gleiche ist übrigens in der Fall bei der Chirurgie des Kreuzbandrisses beim Hund. Da gibt es ja eigentlich auch metallische Implantate. Ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben. Da gibt es die uralte, diese TPLO-Methode, da wird der Knochen durchgeschnitten und da wird eine Platte eingesetzt, nur mal so gesagt. Da gibt es die zweite, die TTA ist auch so ähnlich, da wird auch eine Platte eingesetzt. Das Problem ist, dass Hunde, die starke bakterielle Belastung in sich tragen, müssen damit rechnen, dass hier ein Prozess entsteht, der heißt Entzündung im Knochen. Das kennt man beim Menschen übrigens auch. Und dann entzündet sich der ganze Kram. Wir haben das oft genug gesehen, dass sich also an metallischen Implantaten Infektionen ansiedeln, die nicht von außen kommen, sondern von innen. Schönen Gruß. Und deswegen machen wir das nicht. So, und da gibt es eine Lösung. Abgesehen von dieser Küpper-Methode zur Denervation des Hüftgelenks, gibt es eine Methode, die kommt aus England. Die ist an die Wand gedrängt worden. Das machen einige Tierärzte auch in Deutschland, aber nicht viele. Das ist die laterale Fixation. Da wird ein Nylonfaden durchs Knie gezogen. Beim Nylonfaden siedeln sich keine Keime an. Also komischerweise. Das hat was mit elektrischen Vorgängen zu tun, zweifelsfrei. Aber wenn Sie heute hören, das habe ich heute gerade wieder gehört von jemandem, der sagte, ja, ich wohne in Heidelberg, ich soll da einen Kreuzbandriss, da muss ich 3.500 € für bezahlen, das habe ich nicht. So, ja, dann setzen Sie sich die Straßenbahn, kommen Sie hier, da bezahlen 600 € dafür. Die Aussichten sind genau die gleichen. Also die Erfolgsaussichten bei der TPLO-TTA liegen bei 90, 95%. Und bei der Lateralfixation genau das Gleiche. Das ist bloß wesentlich einfacher. Und wenn man sich von einfachen Dingen in eine unnötige, komplizierte Welt begibt, dann hat das ja nur einen einzigen Grund. Geld, ne? Klar.
Genau.
Klar. Klar, man kann mit Kohle machen. Und da haben sich Firmen darauf spezialisiert, die natürlich die Instrumentarien dann liefern und dann muss man dafür 10.000, 20.000 € in Instrumentarien kaufen, damit man das machen kann. Ich weiß nicht, das ist eine komische Welt geworden. Aber wir bleiben dabei und sagen uns, okay, die häufigsten Konflikte sind tatsächlich kranke Hüfte, krankes Knie, was ich Ihnen schon sagte. Und die werden bei uns auch die nächsten 100 Jahre, solange meine Praxis existiert, dann mit der lateralen Fixation versorgt und zwar so, dass sie auch wieder laufen können. Und die schmerzhaften Erkrankungen der Wirbelsäule mit dem Katheter nach Salem. Googeln Sie mal Spinalkatheter nach Salem. Bonn. Werden Sie ja sehen. Aber das ist etwas, was man also auch unter die Leute bringen müsste. Wir wollen natürlich nicht jetzt Werbung für die eigene Praxis machen, sondern wir wollen vielleicht sogar auch Leute beeinflussen, Praxen, dass sie das auch machen. Aber
Ja,
wissen
das wäre
Sie,
noch meine Frage gewesen, ob es denn deutschlandweit Praxen gibt, mit denen Sie zusammenarbeiten, die bei Ihnen Schulung bekommen oder sich bei Ihnen informieren.
Im Moment noch nicht. Also wir
Okay.
wurden ja sehr angefeindet mit sowas, ne?
Ja,
Also,
ich weiß.
besonders mit der Salem-Geschichte. Wissen Sie, in dem Moment, wo eine andere Generation von Tierärzten da ist, das ist natürlich das Problem, übernehmen die das. Viele sind von der Schulmedizin geprägt und brauchen sehr lange, um sich davon zu lösen. Aber wenn sie merken, dass sie ein Klientel haben, dem sie auch fair gegenübertreten müssen, finanziell, dann werden sie sich noch überlegen müssen, ob sie dem die teure Variante anbieten, den Porsche oder den Mercedes, oder ob sie dem vielleicht einfach nur ein VW anbieten. So, ne? Oder Goggomobil oder was wie man das nennt.
Man
Also
muss
das
sich
ist
ja,
kein, ist kein Goggomobil, sondern ist auch eine faire Medizin. Fairness ist ja eigentlich ein Problem in der Tiermedizin geworden, wo man immer noch nicht weiß, wie weit geht das eigentlich? Aber durch die neue GOT gibt es einmal diese Explosion. Und da weiß ich, da passiert was. Das regelt sich von alleine. Das regelt sich von alleine. Entweder gehen die Leute nicht mehr zum Tierarzt oder sie wenden sich an die vernünftige, erwiesen vernünftige Methoden durchführen. Vielleicht gibt es ja Kollegen, die sagen, hallo, mich interessiert das mit dem Katheter. Kann ich das mal bei Ihnen mir mal angucken? Sag ich, ja, dann kommen Sie her. Glauben Sie, dass das geklappt hat? Da waren welche da, die haben es aber nicht gemacht.
Warum?
Gar nicht, also ich glaube, das hing damit zusammen, dass da immer noch dieser Hassdruck von etablierten Kollegen da in der Luft war, dass die das gemerkt haben, dass sie da unter Umständen in Schwierigkeiten kommen. So stelle ich mir das jedenfalls vor. Aber es ist ja immerhin auch eine gewisse Investition dabei, die notwendig ist, weiß ich auch. Ja, im Grunde genommen kann ich Ihnen noch einiges andere erzählen, aber ich weiß immer nicht was.
Sie wissen
Haben Sie
nicht was.
Fragen?
Das heißt, Sie würden gerne Fragen von uns haben.
Ja, genau.
Ich hätte vielleicht noch für diesen Podcast heute eine, ich denke mal, kürzere Frage. Ne, wir springen ein bisschen. Das wäre nämlich noch mal eine Frage zur Ernährung. Denn ich habe in einem Ihrer Interviews bei YouTube gehört, dass Sie von Rohfleischfütterung, ich will jetzt nicht sagen abraten, Sie sagen grundsätzlich haben Sie ja kein Problem damit, aber Sie sehen ein Problem darin, aber dann endete das Interview.
So,
Und dazu
das
würde ich
Problem ist aber
gerne was
nicht, das
fragen.
habe ich also mir nicht ausgedacht. Das
Nee,
ist eine
nee.
Sache, die lange Jahre schon in der Wissenschaft bekannt ist. Das ist die Belastung von Fleisch mit Keimen, von Keimen, die also die bei Schlachttieren erzeugt werden. Also man muss sich Folgendes vorstellen: Rinder, die mit Fütterungsantibiotika behandelt werden, bilden in ihrem Körper resistente Keime. Die sind aber nicht nur im Darm, sondern sind überall Keime. Kennen keine Barrieren. Wenn Sie also Rohfleisch verzehren, könnte es Ihnen passieren, dass Sie damit, ohne dass Sie es wissen, multiresistente Keime aufnehmen und die werden Sie auch nicht wieder los. Und das ist die große Gefahr. Das ist überhaupt eine entsetzliche Gefahr, weil gerade unsere Tiere werden im Wesentlichen mit Rohfleisch ernährt. Also wenn es nicht gerade gekochte Nahrung ist. Aber die kennen ja, das BAFEN hat sich ja wohl über Mitteleuropa irgendwo noch jedoch gehalten bisher. Jeder macht das und findet das wohl toll. Aber ich weiß nicht, es gibt darüber einen Aufsatz, ja auch auf kritische Tiermedizin. Ich muss Ihnen gestehen, dass ich mir nicht mehr genau weiß, wie der Titel heißt, aber der
Wir
wurde
finden das.
geschrieben, das finden Sie. Und zwar,
Wer
die
sich
Autorin
dafür.
ist Annette Mengel. Annette Mengel, die hat über, das habe ich dann auch übernommen. Das ist die Redakteurin der Blätter für deutsche und internationale Politik, eigentlich eine Germanistin. Und die hat dieses Thema sehr klug aufgearbeitet und es ist einfach nichts mehr dazu zu sagen als das. Das reicht schon. Aber die Gefahr, die aus der, auf den Missbrauch von Antibiotika in der Tierzucht, kommt, die transportiert sich über das Frischfleisch zu den Menschen, die ja auch fr vieles frisch essen, so. Denken Sie an das Mett oder das Hack oder wie man das auch,
Ja,
die sie auch
stimmt.
verwenden. Und wir fragen uns auch immer, wieso sind unsere Hunde so stark keimbeladen? Da komme ich wieder auf diese Quantenanalyse. Das kriegen Sie ja nie raus, wenn Sie nicht zufälligerweise eine Methode haben, die das nachweist. Und Nachweise dieser Art kriegen Sie nur über die Quantenanalytik. So gesehen. Da sind wir ganz froh, dass wir das haben durften. Danken wir Herrn Putin sehr, muss ich ja sagen, nicht? Weil das kommt aus Russland. Nein, nicht Herrn Putin, aber den Russen,
Den
also Russland,
Russen,
den
ja.
Russen, die Russen, ja, wunderbar. Also das ist eine geniale Nummer und da werden wir auch nicht von weggehen. Wir werden sogar mit drin dazu beitragen, dass das noch weiterentwickelt wird. Da gibt es bestimmte Bestrebungen auf diesem Gebiet. Es gibt aber immer noch ein Institut für Skalarwellenforschung in München. Sagt Ihnen das was?
Nö.
Also man weiß heute, dass Zellen, Pflanze, Tier, Mensch, sich untereinander verständigen durch elektrische Wellen, durch Skalarwellen. Was ist das, Skalarwellen? Das sind also ungerichtete Wellen, wenn man so will. Und das sagt Ihnen wahrscheinlich auch nichts, aber nur mal, dass Sie das mal gehört haben. Skalarwellen entstehen durch eine bestimmte elektrische Entwicklung in den Zellen, die die weitergeben. Die geben sie nicht nur weiter in die nächste Zelle, sie geben sie auch weiter in die übernächste und so weiter, sodass wir also auch elektrische Wesen sind, wenn man so will. Und wenn man sich mal überlegt, dass wir unsere Gehirnfunktion, unsere Muskelfunktion, unsere Denkfunktion, dass es alles elektrische Vorgänge sind, die auf der Funktionalität von Skalarwellen beruhen, dann fragen wir uns natürlich, Moment mal eben, in dem Ultrahochfrequenzbereich, in dem das stattfindet, greift die G5-Telefonie, ist Ihnen das bekannt? Oder 5G-Telefonie? Mhm. Wissen Sie das?
Also den Zusammenhang kenne ich jetzt nicht. Ich weiß aber,
also dass wenn Sie unter Dauer
sehr
im ultrahochfrequenten Netz ist, ultrahohe Frequenzen, und die greifen, hauen genau in dieses biologische Fenster der Verständigung von Zellen untereinander. Das heißt, durch die 5G-Technologie wird eine Situation geschaffen, in der Menschen nicht gesünder werden, hundertprozentig nicht. Und der Mai, was hat er gesagt? Die Erfinder, nicht unbedingt, aber die Anwender und die Betreiber dieser Technologie, das sind Verbrecher. Das kann man nur laut sagen, weil stellen Sie mal vor, Ihr Organismus wird unter Dauerbeschuss genommen von diesen Wellen. Was wird da passieren? Überlegen Sie das mal.
Das heißt, ich Sie nicht kriegen, drüber nachdenken, ja.
Ja, aber hören Sie mal, so weit denken offensichtlich unsere Regierenden nicht, denn sonst würde die Telekom nicht hier überall diese Masten hinstellen. Aber auf dieser Ebene Skala, es ist eine ganz geniale Nummer. Es ist also, und es ist ein weites Feld, es ist eine Dimension von Wissenschaft, die mich doch sehr interessiert, muss ich sagen. Und ich bin ja nur Tierarzt, ich bin kein Physiker, aber trotzdem haben wir gerade dann doch die Gelegenheit gehabt, auf der Ebene dieser Entwicklungen zu erkennen, dass man zum Beispiel Tumore, die man nicht chirurgisch entfernen kann, mit elektrischen Strömen beseitigen kann. Sie davon schon mal gehört? Man kann Tumorbildung, die sich chirurgisch nicht, Prostatakrebs, Mammakarzinom, können Sie mit Gleichstrom verschwinden lassen. Die können Sie stoppen. Und da habe ich gedacht, wie soll denn das gehen? Es gibt aber inzwischen Literatur darüber, die muss man bloß mal kaufen, wenn man das nicht weiß, dann tut man es nicht. Aber haben wir nur gemacht, und da gibt es eine ganze Menge Literatur, die allerdings im englischen Bereich angesiedelt ist, kommt alles aus China. Die Chinesen behandeln tatsächlich erfolgreich Tumore mit Gleichstrom. So, was haben wir gemacht? Okay. Wir kaufen uns für 45 Euro bei Amazon ein Gleichstromgerät, das wir sogar mit dem Computer einstellen können auf Millivolt und Milliampere. Das sind natürlich ganz kleine Ströme und können tatsächlich Strom erzeugen, um Tumore schrumpfen zu lassen. Die gehen kaputt durch Gleichstrom. Interessante Perspektive, ne?
Ja, Wahnsinn.
Also da bin ich gerade am Überlegen, ob ich das noch erlebe, dass es sich das hier etabliert. Aber wir arbeiten ein bisschen dran.
Sie benutzen das zur Behandlung von Krebs bei Ihren...
Wenn es nicht anders geht, ja. Aber wir müssen aber sagen, man muss natürlich auch die Technik haben. Man kann nicht alles, das wissen wir auch. Aber das ist eine Vision, die ehrlich, ich im Moment habe, das wird kommen, dass man das einsetzt. Ist aber schon lange bekannt. Ist schon seit dem 1898 oder so,
weiß ich nicht. So lange schon.
So lange schon, ja. Und das haben die Chinesen aufgegriffen. Da gab es mal eine Konferenz 2000 in Beijing. Und da gibt es eine Monographie, die ist inzwischen in den Keller gerutscht und kriegt sie nirgends mehr. Ich habe sie aber gekriegt von einem deutschen Arzt, der das alles picobello aufgeschrieben hat, wie man das macht und was da gemacht hat und welche Leute daran beteiligt waren. In Europa waren das 5, 6 Mediziner, die das gemacht haben. Und ich denke mal, Elektromedizin wird einen großen Anteil haben in der Zukunft jedenfalls. Und da muss man mal drüber nachdenken. Wenn man zum Beispiel weiß, es gibt ja Lebewesen, die sind richtig krank. Und dann sagen sie, ja, das weiß ich auch nicht, warum. Und stellt man zum Beispiel fest, dass die enorm schimmelpilzbeladen sind. Haben schon mal gehört, sowas, ne?
Ja.
Das können sie aber mit normalen medizinischen Methoden nicht nachweisen. Dann müssen sie schon irgendwie sich einschläfern lassen und dann in die Pathologie. Dann kann man das vielleicht nachweisen. Verstehen Sie? So. Wenn die also eine gigantische Schimmelpilzbeladung haben und deshalb krank werden, wie kriegt man das weg? Also Schimmelpilze bekommt man dann, wenn man einen übersäuerten Organismus hat und einen extremen Elektronenmangel aufweist. Das sagt die natürlich auch nichts, aber es ist Physik. Elektronen haben wir schon mal gehört.
Ja, klar.
Aber nun, wie Sie wissen, ist der Organismus und das Tier und der Mensch sind ja elektrische Wesen, also spielen Elektronen bestimmende Rolle, nicht? So. Wenn Sie also einen extremen Elektronenmangel haben und übersäuert sind, dann neigen Sie dazu, Pilzinfektionen an sich zu nehmen, also aufzunehmen. Das spielt übrigens in der Frauenheilkunde eine ganz enorme zentrale Rolle. Ist Ihnen das bekannt?
Nee.
Also das liest man überall. So, egal, spielen jetzt wieder nicht aus weiter auf. Aber auf jeden Fall muss man einfach sagen, wenn man das ändern will, dann müsste man ja erstmal die Übersäuerung stoppen. Aber bitte, wie kriegt man die Elektronen in den Körper? Wie macht man das? Und da gibt es eine einfache Methode. Man benutzt tatsächlich die Bioresonanz. Das ist das eine. Das andere sind Geräte, die also bestimmte Schwingungen übertragen auf den Organismus. Und man kann tatsächlich mit einem Gleichstrommodul, das entsprechend niedrige Ströme verteilt, sowas noch viel billiger und viel einfacher haben. So ein Ding kostet 80, 40, 50 Euro. Verstehen Sie? Ja.
Wahnsinn.
So muss man nur wissen, wie man das macht. Und da hat natürlich jeder Angst vor. Man denkt immer, wenn man an Strom denkt, denkt man an den Strom in der Steckdose. Man soll seine Finger ja nicht in die Steckdose stecken. Aber wenn es darum geht, sehr kranke und leidende Lebewesen aus dieser Ecke rauszuholen, dann sollte man die Elektronen wählen. Die kann man ja dann eben doch anbieten. Wissen Sie, es gibt so Momente, wo ich denke, auch sage, das glaubt einem keiner, muss es aber, darf es aber nicht vergessen. Ich habe ja mit dieser Quantenanalyse mal angefangen irgendwann und dann plötzlich tauchte eine Dame auf, eine sehr kluge Frau, muss ich sagen, eine ältere Dame, die sagte zu mir, sie sei seit 12 Jahren krank. Ich hatte wohl gehört, dass wir irgendwas machen, weil sie hat es irgendwie mitgekriegt, dass wir irgendwelche komische Zaubereien machen oder Voodoo oder so. Und dann sagte ich zu ihr, ich bin ja Tierarzt, ich darf Ihnen ja auch nicht helfen, das wissen Sie doch, oder? Ja, nee, sagt sie, vielleicht hätte ich ja irgendwie doch eine. Sag ich, okay, dann stellen Sie sich, setzen Sie mal hin, machen Sie mal eine Quantenanalyse und dann gucken wir hin. Die hatte mir ein Papier mitgebracht vom UKE, offiziell Universitätskrankenhaus Eppendorf. Sie sei seelisch, geistig gestört. Sie sei gar nicht krank. Nein, sie ist nicht krank, sie hat nur einen an der Waffel. Und da dachte ich nur, mein lieber Schwan, das ist ja eine Aussage, nicht? Und da habe ich gesagt, Frau, sowieso, Sie brauchen sich, das können Sie übrigens nachlesen, das heißt Grazina Ramm, das ist auf meiner Webseite, die Geschichte von Grazina
Ich
Ramm.
glaube, ich habe die Geschichte schon mal gelesen, aber erzählen Sie sie bitte.
Die hat sich da hingesetzt und das heißt, ja, Frau Ramm, Sie sind mit Schimmelpilzen bis unter das Pony dicht. Das hängt mal mit Lebensweise zu tun. Die Polen essen sehr viel Fleisch, das stimmt. Aber die hat natürlich auch andere Gründe, weshalb sie das hat. Und da habe ich zu ihr gesagt, wissen Sie, wenn Sie ein Schäferhund wären, dann würde ich Ihnen mal raten, dass Sie mal Ihre Ernährung ändern und mal sich wirklich heißes Wasser machen und da 2 Esslöffel Kaisernatron reintun und das regelmäßig trinken. Das machen die Russen nämlich so. Die sprachen übrigens fließend Russisch. Ja, das ist russische Volksmedizin. Und dann sollten Sie sich auch mal überlegen, ob Sie nicht mehr Gemüse essen als Fleisch. Also Fleisch würde ich überhaupt nicht mehr essen, jedenfalls jetzt nicht. Ich habe die nach einem Vierteljahr wieder gesehen. Die sah ganz anders aus, war eine
Toll.
positive Erscheinung und sagte nochmal, sie hatte mir dann irgendwas mitgebracht. Ich glaube, noch so einen polnischen Schnaps oder sowas, den ich natürlich auch nicht getrunken habe, aber egal.
Gegen Schimmelpilze.
Die sah ganz anders aus und war irgendwie, verstehen Sie? Und da habe ich natürlich auch gesagt, ja. Dann machen Sie es aber bitte auch mit Chlordioxid. Das sind die Zusammenhänge. Die hat das natürlich gemacht. Klar.
Ja,
Aber
cool.
ich konnte sie nicht dazu bringen, ihre Finger in die Steckdose zu stecken, um Elektronen aufzulösen. Das geht natürlich.
Aber wissen Sie was? Ich setze mich wöchentlich einmal auch Strom aus. Und zwar ergibt es eine Sportart, ne? Hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber nennt sich EMS. Und dann kriegt
Ja,
man
ja,
eine
ja, ja, ja.
20-minütige Anwendung. Da kriegt
Ja,
man
ja.
Elektroden an die Arme,
Ja,
an
ja.
so eine Weste, an den Po, an die
Ja,
Beine.
ja, 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 ja.
Und da gibt es immer 4 Sekunden einen Stromimpuls, den kann man regulieren, das merkt man teilweise sehr deutlich, dann kribbelt es im ganzen Körper.
Ja, das ist das, bitteschön.
Ah, das ist das.
Schwerer.
Sehen
Also
Sie
Sie mal,
werden
ne?
dann
Und
wahrscheinlich
dabei
keine
mache ich noch
Schimmelpilze
ein paar
akkumulieren.
Körperbewegungen und danach gibt es hin und wieder auch ordentlich Muskelkater. Nach
Ja,
20 Minuten.
ja. Ja, das ist das, ja. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Also die weichste Methode ist ja die Bioresonanz. Aber die richtige Pulsierung von Stromstößen im Niedervoltagebereich und muss man einfach sagen, das ist Elektromedizin ist ja im Begriff, nicht? Also, aber da sehe ich in der Tiermedizin irgendwie eine Chance. Dann kriegen Sie mich nicht von weg. So, das wissen Sie es.
Boah, es gibt so tolle
Sehr
Sachen. Ich
spannend.
glaube, wir könnten auch noch eine Stunde locker mit Ihnen erzählen. Also, mich hätte ja noch das Thema Klärschlamm interessiert, weil ich das bei Ihnen öfter gelesen habe. Aber ich glaube, machen wir heute erstmal Schluss, weil jetzt haben wir schon wieder weit über eine Stunde
Es
gesprochen.
reicht, es reicht.
Ja, nee, es ist super
Erstmal.
spannend, aber
Lieber Herr Schrader, würden Sie uns denn bei Gelegenheit nochmal für einen weiteren Podcast zur Verfügung stehen? Hätten Sie
aber wissen
Lust,
Sie,
nochmal
ich
mit
habe auch
uns zu
gedacht,
plaudern?
ich finde das eigentlich toll, was Sie machen. Und wenn es der Sache dienlich ist und Sie haben ja Interesse, ich finde, Wissenschaft ist für alle da und ich habe da gar keine Hemmung. Sie müssen bloß wissen, ob Sie mir das glauben, was ich sage. Also die zweite Frage, wen Sie
Schon.
für sich haben. Ich bemühe mich natürlich um Wahrheit, ist klar. Also mache ich gerne.
Sehr
Gerne.
super. Da freuen wir uns sehr. Dann bedanken wir uns für heute erstmal ganz herzlich bei Ihnen. Es war wieder mega spannend und ja, wir freuen uns aufs nächste Mal und für heute wünschen wir Ihnen erstmal noch einen schönen Abend. Tausend Dank.
Vielen
Und
Dank nochmal und alles Gute für Sie. Wir werden uns
für
vielleicht
Sie
nochmal hören.
auch.
Also,
Unbedingt.
und
Dankeschön.
ich würde mich natürlich auch gerne nochmal bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen bedanken und auch gerne um Kommentare bitten. Also die dürfen
Genau.
ja auch mal ihre Meinung dazu sagen, ne? Würde uns auch interessieren, also mich zumindest.
Ja, mich auch, klar.
In diesem Sinne wünsche ich euch beiden einen wunderschönen Abend und wir melden uns dann nochmal bei Ihnen, Herr Schrader, für
Okay, machen Sie das
eine
gerne.
nächste Aufzeichnung.
Alles Gute. Sage ich jetzt alles Gute nach Berlin oder nach Dresden?
Also ich bin in der Nähe von Mainz in Bingen am Rhein
Ach
und die
was.
Carola, die ist
In Sachsen-Anhalt, in Köthen,
Ist ja eine
zwischen Halle und
geniale,
Dessau, wenn Ihnen
tolle,
das was sagt.
tolle, tolle Technik, dass wir das noch erleben dürfen, nicht? Also wie schön.
Ja, Wahnsinn, ne? Ja, finde ich
Toll.
auch.
Also dann sage ich erstmal Tschüss allerseits und schönen Abend noch.
Ihnen auch
Machen
einen
Sie es
schönen
gut, Herr
Abend.
Schrader.
Vielen,
Tschüss.
vielen Dank. Tschüss.
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 Dankeschön.